Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. 60 München gewinnt am Wiesenspieltag 1:0 gegen den Sportclub aus Verl. Das war kämpferisch tatsächlich wieder eine sehr, sehr ansprechende Leistung. Das muss man so deutlich sagen. Noch dazu, weil die Flügelzange komplett gefehlt hat. Das darf man nicht vergessen. Das war schon ein Schock, als ich davon erfahren habe, um ehrlich zu sein. Schröter und Guttau, beide konnten nicht mit dabei sein gegen Verl. Und deswegen ja, musste Maurizio Jakobacci so ein klein wenig experimentieren. Es ist aufgegangen. Es war eine ansprechende, eine kämpferische Leistung. Allerdings zustande gekommen ist der Sieg durch ein Eigentor. Und ansonsten hat man eben tatsächlich zahlreiche Chancen ausgelassen. Man hätte den Sack viel, viel, viel früher zumachen müssen. Das ist so ein bisschen das alte Problem. Das zieht sich so ein bisschen durch die Saison bislang. Wie hat es dir gefallen, Olli?
Ja, wie hat es mir gefallen, Tobi? Sagen wir so, ein Wiesenschmaus, ein Augenschmaus war das nicht. Keine Frage, aber es interessiert letzten Endes dann keine mehr nach dem Schlusspfiff, wie die drei Punkte zustande gekommen sind. 60 hat jetzt einen zweiten Sieg in Folge gelandet, hat sich verbessert. Jetzt glaube ich, heute durch das Spiel von Essen, durch den 3:0-Sieg, sind sie wieder einen Platz zurückgefallen, aber sind auf Platz 9, auf einem guten Platz 9 momentan. Und wenn man dann einfach sich die Tabelle anschaut, dann weiß man auch, was passieren hätte können, wenn man von diesen 4 verlorenen Spielen wenigstens eines gewonnen hätte.
Ich wollte es gerade sagen, also ich habe es dir gestern schon mal geschrieben, das ist wirklich diese völlig verrückte dritte Liga. Jetzt bist du auf 2 Punkte, am zweiten, glaube ich, wieder dran. Natürlich sind alle Spiele noch nicht absolviert, aber da sieht man mal, ja, also es ist Wahnsinn. Momentan Aue nach 7 Spielen, die müssen noch spielen, mit 14 Punkten auf Platz 2, fehlen dir 2 Punkte. Und du hast 4-mal hintereinander verloren, 4-mal. Wenn du ein Spiel gewinnst, dann bist du komplett vorn wieder mit dabei. Es reicht dann eben auch wieder eine Positivserie und die gilt es jetzt ganz einfach gegen den SSV Ulm auswärts dann fortzusetzen. Ich war beim letzten Spiel in Ulm mit dabei, das war nicht so spaßig, ist aber auch schon ein bisschen her, Olli.
Ja, da war ich auch dabei, das war, muss ich mir überlegen, es war im Februar 2000 und ich kann mich an diesen Tag sehr, sehr gut erinnern, denn ich hatte eigentlich schon eine Geschichte vorbereitet für den Andruck. Ja, diese, sag ich mal, diese Spielerrevolte damals, der Edgar Gehnen, der leider schon verstorben ist, der Sportdirektor der damalige, hatte ein Techtelmechtel mit der Spielerfrau Angela Hässler und mein damaliger Sportchef Franz Helmut Urban hat mich dann noch zurückgehalten, dass wir es eben schon für den Andruck machen und 60 hat damals 3:0 verloren und wenige Tage später musste auf Drängen von Karl-Heinz Wildmoser und der Mannschaft dann Edgar Gehnen den Verein verlassen und dann hat 60, wir wissen das alle, dann am Ende noch Platz 4 in der Bundesliga erreicht, ja, mit dem 1:1 am letzten Spieltag in Kaiserslautern und ja, und danach kam eben die Champions League Qualifikation und ja, deswegen war dieses Spiel auch ein bisschen der Wendepunkt. Sag mal, es war das letzte große Negativerlebnis dieser Mannschaft, dieser heute muss man sagen, legendären Mannschaft und Thomas Hässler ist danach wieder aufgeblüht, weil eben der Verein zu ihm gestanden ist und deswegen kann ich mich an dieses Spiel so gut erinnern. Wir sind damals vorgeführt worden, ich weiß gar nicht mehr, wer damals die Tore für Ulm geschossen hat. Ich glaube, es war Dragan Drukulja, kann ich mich noch erinnern, an einen Namen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was ich noch im Hinterkopf habe. Ich bin jetzt auch schon in einem gesetzteren Alter. Und ja, also an den kann ich mich, glaube ich, erinnern, dass der damals eben der Mittelstürmer war beim SSV Ulm 1846. Ja, also ich freue mich auf das Spiel nach 23 Jahren wieder mal an diese Wirkungsstätte in Anführungszeichen zurückzukehren, freue ich mich drauf. Ja, und es ist auch ein näheres Auswärtsspiel für mich auch zum Fahren. Also da kommt man dann doch frühzeitig wieder nach Hause.
So sieht das aus. Also wir freuen uns auf dieses Spiel und 60 München, wenn sie dieses Spiel gewinnen, beim dritten wohlgemerkt, ja, also dann ist man wieder richtig gut dabei. Dann schlägst du in An- und Abführung einen direkten Konkurrenten. Der hat auch 14 Punkte auf dem Konto, also zwei mehr als 60 München. Dann bist du wieder bei der Musik mit dabei, ja. Also das ist schon völlig irre. Jetzt stell dir mal vor, du hättest von diesen vier Niederlagen zwei gewonnen. Das ist unglaublich. Dann bist du wahrscheinlich Tabellenführer.
Ja, aber Tobi, es beweist halt auch, dass diese Liga, also dass die Konkurrenten eigentlich auch nur mit Wasser kochen. Sieht man heute auch an Dynamo Dresden. Natürlich war dieses 2:0, diese Vorentscheidung mehr oder weniger, war ein klares Abseitstor. Aber für mich ist keine Übermannschaft in dieser Liga dabei. Natürlich Dresden, die haben schon ein Riesenpotenzial. Auch auf der Bank, wenn man sieht, dass Scheffler kommen kann, Bukowski kommen kann. Also das ist schon brutale Qualität. Die hätte ich auch gern bei 60 München, aber trotzdem muss man sagen, um jetzt wieder zurückzukehren auf den 60-Fokus, mir hat die mannschaftliche Geschlossenheit trotzdem gefallen. Ja, es war natürlich, dieses Spiel war natürlich auf einem niederen Niveau, muss man schon sagen, das muss man auch zugeben. Also es hat mir nicht gefallen, klar, aber in dieser Situation gilt es zu punkten, ja, und dann ist mir egal, ob man jetzt schön spielt, mir ist es, Hauptsache man sammelt die Punkte, ja, und das ist jetzt wichtig, vor allem auch, um die internen Machtkämpfe mehr oder weniger, ja, zu beruhigen, in Anführungszeichen, ja, weil was da im Hintergrund passiert, also das will der normale Fan gar nicht wissen.
Ja, nochmal ganz kurz zu der Szene zum 2-0 für Rot-Weiß Essen. Ich schaue das Spiel gerade neben mir noch zu Ende, 6 Minuten in Nachspielzeit. Also ich möchte jetzt nicht zum Rundumschlag in Sachen Schiedsrichter ausholen in der Liga, aber wenn man so eine Abseitsposition übersehen kann, im Schiedsrichtergespann, das habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen, da brauchst du nicht mal eine Zeitlupe, um das zu erkennen, dass das Abseits ist. Also das ist unfassbar, sowas für mich tatsächlich.
Da hilft auch kein vierter Schiedsrichter. Ich meine, ich sage also, sag mal so, die dritte Liga ist eine Profiliga laut DFB, also muss sie genauso ausgestattet sein wie die erste Liga, also mit Videoanalyse aus meiner Sicht oder Kölner Keller. Also anders funktioniert das nicht. In der dritten Liga geht es auch um sehr viel Geld, das wissen wir aus eigener Erfahrung und deswegen muss sich der DFB, die DFL schon was einfallen lassen, also DFL nicht natürlich, aber der DFB ist ja das Dachorgan sozusagen. Also so kann das nicht weitergehen. Da geht es um Millionen, das sind Wirtschaftsunternehmen.
Jetzt hast du seit der Saison einen vierten Offiziellen am Rand. Dresden hat jetzt nochmal verkürzt auf 1:3. Jetzt hast du einen vierten Offiziellen an der Seite. Du kannst dem doch einen Monitor dahinstellen. Meine Güte, dann macht's halt der vierte. Es ist doch scheißegal auf gut Deutsch, oder? Es ist doch völlig wurscht, wer das macht, ob da irgendeiner in irgendeinem stillen Kämmerchen sitzt oder ob da bei groben Fehlentscheidungen, die einfach wirklich deutlich zu sehen sind, ob da einer nochmal auf den Bildschirm schaut und dann sieht, hey Leute, das war 3 Meter abseits, also das verstehe ich nicht. Aber gut, jetzt kommen wir zu der Bewertung von 60 München, von den Löwen gestern Marco Hiller im Tor. Hat zu Null gespielt. Du hast ihm wieder die 3 gegeben. Es ist ein zu Null-Spiel. Dementsprechend gibt es von mir wieder die Note 2. Begründe deine Entscheidung.
Ja, du bist wieder generös, Tobi, ja, weil ich habe es vorhin schon gesagt, also für mich war dieses Spiel, war auf einer 4,5 Spielwertung, ja, jetzt kann das natürlich jemand anders beurteilen, aber ich sage mal so, also es war keine hohe Fußballkunst, Marco Hiller hat einmal glänzend reagiert, aber sonst kam wenig auf sein Tor. Prinzipiell, es war sein 4:0-Spiel schon in dieser Saison, das spricht für ihn, keine Frage. Er hat auch einen Sprung nach vorne gemacht, aus meiner Sicht zumindest, aber eine Note 3 ist in diesem Spiel eine gute Note.
Ja, also wir sind noch insgesamt relativ auf gleichem Level. Marco Hiller, der kann jetzt für schlechtes Spiel weniger. Dementsprechend, ja, zu Null gehalten, das gehalten, was er halten musste. Und dann finde ich, hat er sich die 2 auch verdient. Sei es wie es sei. Fabian Greilinger, hat sich stabilisiert, das hat er in Halle auch wieder angedeutet, stabilere Leistungen als die Spiele eben davor und dementsprechend, ja, es war ordentlich, es war jetzt nicht zum Zungenschnalzen und nicht überragend, aber es war eine Note 3.
Eben, also unglaubliches Laufpensum, großes Herz und das reicht dann eben zu einer 3, hat mitgeholfen eben, dass die Viererkette zum vierten Mal in dieser Saison zu Null gespielt hat und ja, er hat seinen Stammplatz sicher, auch wenn natürlich Philipp Steinert natürlich diese Rolle wieder gerne übernehmen will. Der Philipp Steinert war auch heute am Sonntag wieder im Training. Ich glaube nicht, dass er schon ein Kandidat ist für den Kader am Dienstag in Ulm, aber bin gespannt. Also Fabian Greilinger, wenn er weiter so Gas gibt, dann wird es Philipp Steinert schwer haben.
Also du hast gesagt, bei Hiller bin ich generös, bei der Viererkette scherst du jetzt ein bisschen aus, nämlich beim Kapitän, bei Jesper Verlaat. Ich halte es da genauso wie bei Greilinger. Ordentliche Leistung, nicht mehr, nicht weniger. Note 3 von mir, aber du gibst ihm die 2.
Ja, Tobi, es liegt vielleicht daran, dass du das Spiel nur im Fernsehen gesehen hast. Also wer im Stadion eben dieses Spiel vor sich hatte, hat man ganz klar gesehen, dass dieser Mann herausgestochen ist, ja, mit seiner körperlichen Präsenz, ja, wie er in die Zweikämpfe reingegangen ist. Also er hat die anderen mitgezogen und deswegen eine glatte Note 2. Auch die Leser von DB24 haben ihn zum besten Spieler dieses Spieltags eben im 60-Trikot gekürt mit einem Notendurchschnitt von 2,05. Also weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass er sich eine 2 verdient hat. Deswegen habe ich auch ihm eine 2 gegeben. Und genauso stelle ich mir eben einen Kapitän auch vor.
So, sein Nebenmann, da halte ich es auch kurz, Leroy Quatro, auf alle Fälle besser als im letzten Heimspiel, wo er den Fehler gemacht hat. Dementsprechend, boah, auch hier ordentlich, nicht mehr, nicht weniger, Note 3.
Ich habe ihm auch eine 3 gegeben, war sehr aufmerksam, hat nicht diesen Luftikus-Effekt drin gehabt dieses Mal. Und deswegen, ja, deswegen ist die 0 auch gestanden am Ende und das war eine gute 3.
Damit sind wir bei Niki Lang und ja, also da fand ich es auch wieder sehr ansprechend über die Außenseite. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, habe gesagt, eigentlich möchte ich der Kette hinten die gleichen Noten geben. Also Niki Lang gehörte schon zu den Besseren, finde ich, beim Spiel gegen den SC Verl. Ja, also bei deinen Lesern, glaube ich, liegt es eben auch so genau dazwischen, was ich gerade gesehen habe. Ich schwanke auch sehr. Ich würde jetzt auch bei der 3 belassen. Genau.
Ja, aber er ist einer Gewinner der letzten Wochen, muss man so feststellen. Also er hat seinen Platz jetzt hinten rechts sicher und beweist damit auch dem Trainer, dass man ihn auch eben auf als Rechtsverteidiger aufstellen kann. Seine große Stärke ist natürlich seine Zweikampfführung. Spielen mit dem Ball muss er sich noch verbessern, aber das weiß er, denke ich, selber. Er ist eine Note 3 für ihn.
So, defensives Mittelfeld, da warst du sehr begeistert, was ich so im Ticker mitverfolgen konnte. So ab und zu lese ich da auch mal mir das dann auch nochmal durch, was du da so geschrieben hast. Sind bei Tim Rieder, der hineingekommen ist, auch weil Marlon Frei rausrotiert wurde. Da haben wir in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, dass das jetzt mal ein bisschen an der Zeit wäre. Und Maurizio Jacobacci hat das eben ähnlich gesehen. Es war ordentlich. Ich bin auch hin und her gerissen zwischen 2 und 3. Du gibst ihm die 3. Ich würde jetzt auch mal bei der 3 belassen. Aber es war tatsächlich ja auch im Vergleich zu diesem Ingolstadt-Spiel ein Schritt nach vorne.
Ja, vor allem, man muss ja sehen, auch aus welcher Verletzung er kommt. Er war 7 Monate weg, ja, und deswegen hat es mich auch geärgert, dass er so scharf kritisiert wurde, auch von den Fans nach seinem Fauxpas gegen Ingolstadt mit diesem Rückpass, keine Frage, ja, das war natürlich nicht klug. Aber er hat es weggesteckt und er ist vom Pechvogel jetzt mehr oder weniger auch zum Matchwinner avanciert, muss man so sagen, auch wenn er natürlich nur der Vorarbeiter war für dieses Eigentor der Fährler. Aber wie gesagt, Tim Rieder hat seine ganze Erfahrung mit eingebracht und das war für mich viel stabiler als in den letzten Wochen mit Marlon Frei.
So, daneben Niklas Tanat, das ist die alte Platte, die wir auflegen können, sehr, sehr solide, ich habe gesagt, er ist der bessere Frei momentan, sehr, sehr solide, sehr, sehr stark, es gibt da nie irgendetwas auszusetzen in seinem Spiel, wo man jetzt sagen müsste, boah, da hat er aber mal einen Riesenfehler gemacht oder so, mir ist nichts aufgefallen diesbezüglich, eine sehr unaufgeregte, es ist vielleicht immer ein bisschen unauffällig, wie er agiert, aber das heißt, oder das ist bei einem defensiven Mittelfeldspieler nicht immer negativ. Also wenn da nichts auffällt, dann heißt das meistens, dass er seinen Job relativ gut routiniert erledigt. Dementsprechend auch hier eine Note 3.
Ja, man weiß bei Niklas Tanner einfach, was man bekommt. Ja, man hat ja nicht die großen Erwartungen bei ihm, aber also momentan ist er einer der besseren Neuzugänge, weil er immer seine Leistung eigentlich zeigt. Und was mir bei ihm vor allem gefällt, sind diese Standards aus dem Halbfeld, die sind immer gefährlich. Ja, das muss man auch erstmal können, das ist auch eine Qualität. Und deswegen bekommt er von mir die 3.
So, über außen, da musste jetzt eben experimentiert werden, das haben wir gesagt. Es wurde Kilian Ludewig, eigentlich nominell Rechtsverteidiger, auf der offensiven rechten Seite gebracht. Er hat mit sehr viel Herz gespielt. Das muss man ganz dick und fett unterstreichen. Sehr viel gekämpft, sehr viel Leidenschaft, aber man hat schon gesehen, Olli, dass er jetzt nicht der allergrößte Edeltechniker ist, den 60 München hat. Er muss Minimum, Minimum, Minimum ein Tor machen, wenn nicht mehr. Er hatte wahnsinnig viele Chancen. Ich möchte das gar nicht bekritteln, weil du musst dir das auch erstmal zutrauen, dann auch mal aus 25 Metern abzuziehen. Also der hatte da wirklich viel versucht und er wollte unbedingt ein Tor. Und ich habe ihn auch in Vergangenheit kritisiert für diverse Auftritte, wo er wirklich schwach gespielt hat. Er hat mit sehr viel Herz gespielt, mit sehr viel Leidenschaft, aber er hätte ein Tor machen müssen. Also das ist so, es ist eine 3, aber bei einem Tor hätte es mit Sicherheit eine bessere Note gegeben.
Von da innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wider Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, irgendwie ist ja der Bruder von Fabian Greilinger oder könnte der Bruder von Fabian Greilinger sein, weil die zwei sind sich relativ ähnlich. Mich freut es natürlich für Kilian Ludewig, denn er war letzte Woche gar nicht im Kader, ja, und dann quasi von der Tribüne in die Startformation, das musste auch erstmal im Kopf klarkommen und für das hat er es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Er war da, er hat das gezeigt, was ihm der Trainer mehr oder weniger aufgelegt hat, ja. Natürlich muss er ein Tor machen, vielleicht sogar zwei, ja. Aber er hat eine große Leidenschaft an den Tag gelegt und wenn er jetzt vielleicht so seine Schüchternheit ein bisschen ablegt, wer weiß, was dann entsteht.
So, Albi Frenetzi, den habe ich nicht so gut gesehen wie Ludewig. Das war eine ganz, wie soll ich sagen, müde Vorstellung von Albi Frenetzi. Gegen so eine Mannschaft wie Ferl muss da was zu sehen sein von Albi Frenetzi. Tut mir leid, da muss mehr kommen. Ferl ist mit Sicherheit kein Spitzenteam und da muss in einem Heimspiel, da muss er dem Spiel einfach den Stempel aufdrücken und das hat er nicht getan. Das ist eine ganz, ganz, ganz durchschnittliche Vorstellung gewesen von Albi Frenetzi, deswegen gibt es nur die Note 4.
Ja, bei mir hat es auch nur zur Note 4 gereicht, denn ich warte einfach für Albi Frenetzi, der ist 29 Jahre alt, hat sich die Nummer 10 in der Sommerpause geschnappt, also er wollte mehr Verantwortung übernehmen, aber momentan muss ich sagen, ja, also dieser Wechsel zu dieser verantwortlichen Rolle, das hat nicht gepasst, beziehungsweise vielleicht kann er mit dem Druck auch nicht umgehen, ja, weil prinzipiell ist er einer der besten Techniker in der Mannschaft, aber ich sehe momentan nicht den alten Albi Frenetzi auf dem Platz. Vielleicht macht er sich zu viele Gedanken, ich weiß es nicht. Also da muss er an sich arbeiten, ja. Und was mir auch immer wieder auffällt, und ich bin wirklich ein Fan von ihm, ja, er fällt viel zu leicht weg, ja. Er muss seinen Körper viel besser bringen. Das kann nicht sein, dass er beim nächstbesten Windstoß umfällt, ja, da muss er einfach seinen Körper anders setzen. Dritte Liga ist eine körperliche Liga. Und da muss er einfach umswitchen, dass er wieder zu seiner alten Form kommt. Vielleicht ist er auch das, was ich schon immer gesagt habe. Er hat ja, für mich hat er, wie gesagt, riesen Qualitäten, aber für mich ist er eher so ein Schienenspieler, der diese, wie soll ich sagen, diese visuelle Wahrnehmung, ja, nicht hat. Er braucht einen klaren Auftrag, eben Linie auf- und ablaufen. Er muss geschickt werden, er braucht Platz. Das ist Albi Frenetzi für mich, ja. Maurizio Jakobacci sieht in ihm ein bisschen was anderes. Gut, er hat natürlich jetzt in diesem Spiel jetzt nicht den Zehner gegeben, aber für mich ist Albi Frenetzi entweder links außen oder rechts außen und da ist er am stärksten gewesen bei 60 München.
Ja, und das hat er leider Gottes nicht unter Beweis gestellt gestern. Erol Zenolahu, auch da, du hast gesagt, 60 München ist eine andere Hausnummer als jetzt Bayreuth es ist, logischerweise. Das ist sicherlich richtig. Auch deswegen glaube ich, ja, muss der irgendwie noch ankommen bei 60 München. Das ist wieder eine ganz, ganz durchschnittliche Leistung gewesen von Erol Zenolahu. Auch da Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, erwarten wir uns insgesamt mehr, weil er ein guter Techniker ist, weil er auch Spiele entscheiden kann, aber davon war er gestern weit entfernt, Note 4.
Ja, sehr verhaltener Auftritt von ihm. Ich erwarte mir von so einem Spieler auch mal, dass er zu Torschancen kommt. Das war meines Wissens gestern nicht der Fall. Und deswegen kann man ihm auch nur die Note 4 geben. Technisch ist er natürlich fein, ja, feine Klinge für die dritte Liga. Aber er muss auch mal in die Situation kommen, beziehungsweise muss auch mal den Stürmer einsetzen, dass er einfach dann auch mal allein vom Tor steht. Sowas erwarte ich mir von einem Spieler wie Zainulahu oder Albi Frenizi. Deswegen reicht es nur zur Note 4.
Die Wechsel bei 60 München. Marlon Frey kam für Erol Zainulahu hinein in der 69. Minute und hat das so ein bisschen wahrgemacht, was ich gesagt habe. Ich sehe momentan als Joker, den du hinten raus dann noch 20, 25 Minuten, was auch immer, bringen kannst. Genauso ist es dann auch passiert. Ja, was habe ich ihm gegeben? Ich muss mal kurz spicken. Zu mehr als eine Note 4 hat es nicht gereicht. Er hat sich hat sich dem Ganzen angepasst irgendwie, auch diesem Spiel.
Ja, er wollte, aber er konnte irgendwie nicht. Deswegen habe ich ihm die Note 4 gegeben. Also wie gesagt, er war ja einer der ersten Transfers von Maurizio Iacobacci und momentan kann Iacobacci nicht auf ihn setzen. Ja, auch bin gespannt jetzt in der englischen Woche, was er mit ihm macht. Aber eigentlich ist die Zentrale mit Tanat und mit Rieder belegt. Ja, momentan muss er sich mit der Reservistenrolle zufrieden geben, beziehungsweise mit der Jokerrolle. Mir hat er auch, wie gesagt, gestern in den 20 Minuten oder mehr als 20 Minuten nicht gefallen. Also er konnte dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken. Natürlich war es nicht einfach. Klar, Ferl hat gedrückt, wollte den Ausgleich. Gab es immer wieder ein paar so Entlastungsangriffe. Aber so einen richtigen Stempel konnte er dem Spiel nicht aufdrücken.
So, jetzt hätte ich beinahe einen vergessen, der noch in der Startelf stand. Und zwar Joel Schwarz. Ja, bemüht. Okay, bemüht. Ich kann mich an ein Laufduell erinnern, wo er sich den Ball da wirklich gut behauptet hat auf der linken Seite. Ja, aber er ist ein Stürmer. Nochmal, er will in die Premier League. Ich kann mich da nur wiederholen. Er spricht selbst von der Premier League, aber das ist nicht Premier League, was er spielt. Das ist durchschnittlich.
Auch nicht Championship.
Nein, das ist eine ganz durchschnittliche Drittliga-Leistung gewesen von Joel Schwarz und nicht mehr, nicht weniger. Er muss da irgendwie auch mehr die Verantwortung übernehmen. Er muss da irgendwie dann auch mehr einfordern, er muss sich mehr zeigen, er muss sich mehr Bälle holen, er hat Ansätze davon gezeigt, aber das ist insgesamt zu wenig. Ich bewerte ihn schlecht, alles du, von mir gibt es die Note 4.
Ich hatte ihn auch gestern erst auf der Note 4, Tobi, aber dann habe ich mir nochmal eine Situation, weil die Fans natürlich kritisch meine Note vernommen haben, dann habe ich mir mal die Situation angeschaut, die eben fast zum 2:0 geführt hätte, wie er da auf der linken Seite, du hast es vorhin angesprochen, wie er da durchging, wie er den Pass nach innen, also das war fein, ja. Deswegen habe ich dann die Note auf 3 korrigiert, aber du hast natürlich recht, von einem Stürmer erwartet man eine Torgefahr, ja, die habe ich nicht gesehen. Er hat natürlich mit dieses Eigentor von Ferl mit eingeleitet, ja, dann einen Ball relativ gut behauptet im Strafraum der Gäste, aber wie gesagt, für mich ist so ein reiner Drittligastürmer eben Sascha Mölders gewesen, der eben dann 2 Gegenspieler angezogen hat. Er wurde natürlich gestern auch doppelt gedeckt, Joel Schwarz, keine Frage, aber wenn einer, so wie er, der hat ja Qualität, ja, der muss sich mehr drum bemühen, dass er wirklich das Tor auch erzwingt. Und das sehe ich eben nicht. Ich habe ihm dann gestern eben noch eine Note 3 gegeben, aber es war keine gute Note 3.
Lackmacher kam für ihn in die Partie. Wir haben letztes Mal schon gesagt, vielleicht ist es ja auch mal eine Option, vielleicht ein bisschen mehr Risiko einzugehen, Lackmacher und Schwarz aufzubieten. Und vielleicht ist Ulm da auch jetzt eventuell ein richtiger Gegner. Sie haben 4 Stück kassiert zuletzt. Vielleicht kann man das jetzt mal machen. Ist jetzt mal so in den Raum gestellt. Lackmacher hat sich Schwarz angepasst nach seiner Einwechslung. Da war jetzt kein großer Unterschied zu erkennen. Deswegen gibt es auch von mir die 4.
Ja, bei Finn Lackmacher habe ich mich für die 4 entschieden, weil wenn einer in die Startelf von 60 München mag, ja, dann muss man sich anders präsentieren. Es war natürlich gestern kein leichtes Spiel, ja, auch nicht für einen Einwechselspieler. Aber deswegen, genau deswegen reicht es halt eben nur zur Note 4. Ausreichend. Oh.
2 weitere Joker, weiß nicht, ob wir da jetzt noch großartig bewerten müssen. Michael Glückham für Niklas Tanat und Kahn Kurt für Kilian Ludewig in der 81. respektive in der 90. Minute. 1-0, also gegen Ferl, das ist der Sieg. Wo es aber wieder auch abseits des Platzes ein bisschen was zu diskutieren gibt. Marc-Nicolai Pfeiffer, der Geschäftsführer, der war im Blick im Sport, darüber haben wir gesprochen, wurde jetzt von den Fans wieder kritisiert in der Kurve, wobei das schon sehr inszeniert wirkte. Kann sich jetzt jeder seinen Teil dabei denken, was ich damit meine. 60 ist Tradition, das hast du nie begriffen, macht der Arbeit, sonst hat sich's schnell ausgepfiffen. Das war das Transparent in Richtung Marc-Nicolai Pfeiffer, der sehr emotional reagiert hat beim 1:0 und auch als der Sieg dann feststand.
Ich will da schon was dazu sagen. Ich glaube, dass 95% der Löwenfans, ja, der gesamten Löwenfamilie hinter Marc Pfeiffer steht. Man muss nicht alles gutheißen, was er macht, aber ich sag mal so, jetzt haben wir mal einen Geschäftsführer, der auch 60 München nach außen vertreten kann. Er macht gute Dinge mit Vermarkter Infront zusammen. Also ich frage mich, warum hat oder welches Motiv hat Robert Reisinger, diesen Mann mehr oder weniger zu brüskieren, an die Wand zu nageln? Ja? Was steckt dahinter? Und da sollte sich jeder Löwenfan einfach mal Gedanken machen, warum so gespielt wird bei 60 München. Ja? Und aus der nahen Vergangenheit wissen wir auch, Daniel Birovka, Michael Kölner, denen wurde auch zugesetzt im Hintergrund. Und jetzt der nächste Mitarbeiter.
Und man muss auch ganz deutlich sagen, und da stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, es wirkt alles sehr inszeniert, was da teilweise hochgehalten wird. Es wirkt organisiert. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen hier, aber ich glaube, es kann sich jeder seinen Teil dabei denken, wie das abläuft. Das ist mein Eindruck, den ich habe, und dazu stehe ich auch. Dementsprechend.
Dieses Spiel kennen wir ja schon seit 6,5 Jahren. Und wie gesagt, ich wünsche allen Fans von 60 München, dass sie endlich aufwachen.
Absolut. Es gab auch relativ kritische, transparente Richtung Reisinger. Da war auch was dabei. Haben wir auch gesehen. Also das hat's das ist immer so ein bisschen in der Unterzahl gewesen in den letzten Wochen, aber es wird jetzt auch immer häufiger, dass wir da in der Richtung was beobachten. Also der Wind, der dreht sich da so ein klein wenig, habe ich den Eindruck. Man muss Nicolai Pfeiffer vielleicht auch in einer Art und Weise kritisieren, auch wenn ich grundsätzlich deiner Meinung bin, Olli, dass das natürlich das meiste, was ihm da vorgehalten wird, komplett aus der Luft gegriffen ist und albern ist. Allerdings, ich weiß nicht, wer es zu verantworten hat, dass der Ex-Mannheimer Scout da wieder auf der Tribüne saß. Entweder müssen sie mal was vermelden, entweder müssen sie es mal klar machen. Was soll das, dass der immer bei den Spielen jetzt dabei ist und kein Amt bei 60 München begleitet? Ich verstehe es nicht.
Ja, Tobi, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Das würde es bei keinem anderen deutschen Profiverein wahrscheinlich geben, dass mehr oder weniger der potenzielle Sportchef-Kandidat hier auf der Tribüne ständig im Dunstkreis der Verantwortlichen sitzt. Also das kann ich nicht gutheißen. Entweder macht es Nägel mit Köpfen oder geht es einen anderen Weg, aber dass der dann ständig hier bei den Funktionären sitzt, also, das kann ich nicht nachvollziehen, und das sollte sich auch mal Dr. Christian Wern auch mal hinterfragen. Ich kenne sowas nicht. Ich bin erst 34 Jahre in dem Geschäft, aber ich kenne das so nicht.
Ja, also das ist sehr seltsam, auf alle Fälle. Das können wir festhalten. Genau, Robert Reisinger, der Chefkontrolleur der KGAA, war gestern wieder nicht im Stadion. Man hat gehört, dass er wohl aus gesundheitlichen Gründen gefehlt hat. Da wünschen wir gute und schnelle Genesung. Das ist das, was wir gehört haben. Er war nicht mit dabei. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht beim Auswärtsspiel in Ulm. Ist es ein Aufsteiger? Ja, der gut gestartet ist. Aber ich glaube schon, Olli, das können wir jetzt zum Schluss sagen. Also wenn 60 da noch weitere Plätze nach vorne klettern möchte, dann ist ein Sieg absolut Pflicht, oder?
Ja, sollte zumindest der Anspruch von 60 München sein, bei einem Aufsteiger zu gewinnen. Aber zum Schluss wollte ich noch sagen, Tobi, es war ja sehr positives Wiesenwochenende für 60 München eben mit dem 1-0-Sieg der Profis. Dann die U21 besiegt Schwaben Augsburg mit 2-1 und leistet so auch unfreiwillig Sascha Mölders mit seinem TSV Landsberg Schützenhilfe. Dann die U19 gewinnt heute 4-1 gegen den FC Augsburg. Also in der Bundesliga hat sich jetzt auf Platz 5 vorgeschoben. Vor dem FC Bayern liegt die Mannschaft von Jonas Schüttenhelm jetzt. Und auch der erste Sieg der U17-Bundesliga-Mannschaft von Felix Hirschnagel mit dem 4-3 in Freiberg. Also es war ein gelungenes Wochenende für den TSV 1860.
Ja, ich hatte es vorher gerade noch im Hinterkopf, also Ehre, wem Ehre gebührt. Danke, dass du da nochmal dran gedacht hast. Ich wollte es auch nochmal sagen und jetzt habe ich es wieder vergessen gehabt. Also das war ein super Wochenende aus sportlicher Sicht für 60 München. Genau. Und hoffentlich geht das in der englischen Woche dann genauso weiter. Wann wir rausgehen mit der neuen Ausgabe, weiß ich noch nicht, weil ich furchtbar im Stress bin diese Woche tatsächlich. Ja, ich muss mal schauen, wie wir das hinbekommen. Hab den Podcast jetzt auch irgendwo zwischen reingedrückt momentan, jetzt am Sonntagnachmittag.
Aber ich frage mich, Tobi, jetzt nochmal, weil du ja gesagt hast, du warst vor 23 Jahren in Ulm als Fan und welches Trikot hattest du damals an? Paul Agostino oder?
Das ist eine sehr gute Frage, was ich da anhatte. Meine Güte. Also, ich hatte das Aktuelle auf alle Fälle, aber wer war da hinten drauf?
Bernhard Winkler?
Nee, das war Ike Hässler. Das war Hässler, ja. Das war das Hässler-Trikot, definitiv. Also ich war da als Fan im Auswärtsblock im Donaustadion. Und,
also ein Fanboy sozusagen, ja.
Genau. Das war Ike Hässler.
Fanboy.
So sieht's aus. Mit ein paar Bekannten aus Brien. Genau, mit dem bin ich da hingefahren. Das waren noch Zeiten. So, und das war's von uns. Also am Dienstag spielt 60 München in Ulm. Hoffentlich wieder erfolgreich. Und danach melden wir uns.
Irgendwann. Tag der Deutschen Einheit.
So sieht's aus. Bis dann.
Am Tag der Deutschen Einheit.
Ciao.
Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.